Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Focus Future, der Podcast, der die Zukunft im Visier hat.
In der heutigen Episode sprechen wir über das Thema Familie. Und dazu dürfen wir Dani Kertes begrüßen. Herzlich willkommen, Daniel.
Ja, hallo, freut mich, hier zu sein.
Super. Daniel, kannst du uns erzählen, was du denn mit Familien machst? Oder anders gesagt, warum kommen Familien zu dir?
Da muss ich als erstes vielleicht ein bisschen ausholen. Ich muss ein bisschen erklären, woher ich komme und wieso ich mit Familien, hauptsächlich Unternehmerfamilien, zu tun habe. Ich komme selbst aus einem Familienunternehmen, bin Zweitgeneration, habe das Geschäft meiner Eltern übernommen als erstgeborener Sohn, wie man das eben so macht. Habe das fast 20 Jahre geführt, internationalisiert und dann verkauft. Meine Eltern leben noch. Die haben also den Entscheid irgendwo mitgemacht, das Unternehmen zu verkaufen. Und wir sind als Familie dann durch ziemliche Konflikte gegangen, die man vielleicht so kennt oder vielleicht so hört. Wir haben das selbst erlebt. Ich habe dann über den einen oder anderen Weg der Ausbildung und des persönlichen Lebenswegs mich dann plötzlich innerhalb von anderen Unternehmerfamilien gefunden, die mich dann fragen, wie habt ihr denn das eigentlich in der eigenen Familie geschafft?
Die dann zu dir kamen und dich um Rat gefragt haben.
So. Genau, genau. Okay. Das war eigentlich so. Und eigentlich nie drüber, was macht ihr mit dem Geld? Weil da wird ja angenommen, Familienunternehmer, wenn die dann verkaufen, dann ist ja dann genügend Geld da und Probleme sollten ja dann auch nicht mehr da sein. Genau. Und das ist nicht so. Mhm. Und die fragen dann effektiv nach, wie habt ihr das innerhalb der Familie denn überhaupt besprochen?
Ja.
Dass sowas überhaupt geht.
Ja.
Und wie geht ihr heute miteinander um?
Ja. Also bestimmt schwierige Gespräche auch, aber wir kommen ja noch dann dazu.
Genau, ja, genau.
Kommunikation. Also während der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich über ein Schriftsteller Edouard Louis gelesen. Ich kannte den vorher nicht. Und er schreibt in seinen Büchern anscheinend schonungslos über seine Mutter, über seinen Vater und jetzt im neuesten Buch auch über seinen Bruder. Und ich habe mir dann gedacht, wie kann jemand so öffentlich über seine Familie sprechen? Und das muss ja dann doch etwas Spezielles sein. Was ist denn schon so das Spezielle, das Besondere an einer Familie, an diesem Konstrukt Familie?
Das ist eine sehr gute Frage und eigentlich auch eine sehr schwierige Frage. Das hat wahnsinnig viel mit Tradition zu tun. Es hat wahnsinnig viel mit den Rollenbildern zu tun, mit denen wir aufgewachsen sind, die wir über Generationen aufgewachsen sind. Und wenn man das Konstrukt Familie anguckt, dann vergisst man dabei, dass ursprünglich die Familie eine ökonomische Einheit war. Man ist zusammengekommen, um einerseits hier entweder eine ökonomische Sicherheit zu schaffen, sich fortzupflanzen und sozusagen eigentlich dann für die nächsten Generationen etwas aufzubauen, das Bestand hat. Und wenn es nur die Menschen sind, die nach einem folgen, also die Kinder.
Ja.
Und wenn ich das nur anschließen darf, erst in den 1950er Jahren hat sich eigentlich die Sicht auf die Dinge und die Sicht auf die Ehe und Partnerschaft sehr geändert. Und zwar sind wir dann zum ersten Mal in der Geschichte, fast der Menschheit, auf die Idee gekommen, wir gehen eine Partnerschaft ein mit jemandem, den wir lieben. Und nicht jemand, der ökonomisch sinnvoll zu mir passt.
Ja.
Und das hat natürlich den Raum komplett geöffnet für komplett neue Rollenbilder, für komplett neue Erwartungshaltungen. Und plötzlich muss man irgendwie mit den Leuten zusammen sein, die da im Raum sind. Und weil man eben eine Familie ist.
Und man muss sie lieben. Und
genau,
alles,
genau, das kommt ja noch dazu. Man muss die Leute noch mögen.
Man muss sie mögen, genau. Aber wenn du das, wie du das jetzt so gesagt hast, da kommt mir auch vielleicht auch so der Bauernhof in der Schweiz, oder? Also ich bin jetzt auf dem Land aufgewachsen, da war der Bauernhof, und ich sage nicht, dass die sich nicht geliebt haben, aber der Bauernhof war so ein bisschen auch so eine ökonomische Gesellschaft und die Kinder haben von früh auf mitgeholfen und der ältere Sohn übernahm den Hof. Und also Du meinst das so?
Das ist ein sehr gutes Beispiel, was du machst. Das ist genau das Bild, das wir uns eigentlich vor Augen führen müssen. Das war über Jahrhunderte im Grunde genommen so der Fall. Dass es war klar, alle arbeiten mit, alle haben eine Rolle. Mhm. Der erstgeborene männliche Nachfolge, nur, also das waren dann auch nur die Männer, die das bekommen haben, die bekommen den Hof. Ja. Und alle anderen wussten von Anfang an, sie bekommen den Hof nicht.
Ja.
Und das hat dann im Grunde genommen auch den eigenen Lebensweg schon sehr früh vorgezeichnet.
Ja.
Hat dann auch eine gewisse Verantwortung für den Erstgeborenen gebraucht, weil das war dann der Gutshalter. Und der musste das Ding ja dann auch wieder weitergeben. Ja. Und das war auch eine Verpflichtung, sich um den Bauernhof zu kümmern. Und somit war das eine self-fulfilling prophecy, wie man so schön sagt.
Eigentlich erstaunlich, das kann ja auch ein zum Verhängnis führen, weil der Erstgeborene ist vielleicht nicht der geeignetste. Also da kommt mir ganz viel in den Sinn, was da passieren kann.
Das ist dann genau der Punkt, den wir dann in Unternehmerfamilien haben, wenn dann plötzlich Kinder den Rollen nicht mehr entsprechen.
Ja. Also jetzt haben wir über das Ideal der Familie gesprochen, wie wir sie jetzt kennen. Mutter, Vater, die sich lieben, aus Liebe Kinder zeugen und so wächst das. Aber was ist eigentlich eine gut funktionierende Familie?
Ich sage es ja ganz ehrlich, ich weiß es nicht.
Ah, okay.
Und das hängt damit zusammen, weil ich nur weiß, was man gut machen kann, ob es dann für jede Familie passt.
Ah, okay.
Das ist sehr von der Familienstruktur abhängig. In meiner Arbeit mit Unternehmerfamilien gehe ich nie mit dem Ansatz hin, dass ich weiß, was die brauchen. Die Familie weiß selbst, was sie braucht. Und wie sie sich organisieren muss und organisieren kann. Weil das ist wahnsinnig von den Personen abhängig. Es ist wahnsinnig davon abhängig, dass die den Sinn daran erkennen, sich zu organisieren. Und da komme ich ja her. Also ich habe den unternehmerischen Blick, wenn man so möchte, auf die Familie. Und, und was Familien eben vergessen, ist diese ökonomische Variante. Und das klingt jetzt ganz sonderbar vielleicht, weil die meisten verstehen nur übers Finanzielle, dass es Sinn macht, sich zu organisieren.
Ach so.
Sobald du in eine Unternehmerfamilie kommst, hast du in der Regel zumindest mal ein Unternehmen. Und dies stellt einen gewissen Wert dar. Und sei das nur ein Wert, den ich einfach irgendwo meinen Kindern einmal geben möchte. Jeglicher familiendynamischer Konflikt, jede Disorganisation in dem Bereich, der Familie ist, hat früher oder später Konsequenzen auf ein Unternehmen, auf ein Vermögen und auf den Familienfrieden. Das kann man, sagen wir immer, aus Versehen gut machen, das kann man aus Versehen auch schlecht machen, aber man ist sich selten bewusst, was man eigentlich macht und wie man sich eigentlich organisiert. In der Familie geschieht, im Unterschied zum Unternehmen, vieles ad hoc und einfach so.
Ja. Und wenn du sagst, Organisation, also Unternehmen und Organisation, das verstehe ich, aber Familie und Organisation, wie meinst du das?
Wir kennen alle oder wir benutzen alle den Begriff Governance. Corporate Governance, wie stellt sich ein Unternehmen auf, welche Gremien haben welche Entscheidungsbefugnis, auf welchem Level wird was entschieden und wie kommunizieren wir da, welche Gremien haben wir zum Beispiel. Das ist alles in der Corporate Governance geregelt.
Okay.
Über das sprechen wir, da sprechen die Zeitungen drüber. Und dann gibt es daneben den Begriff des Family Governance. Da wissen dann die Leute meistens nicht mehr, über was sie sprechen, weil was für Gremien und was für Levels und wer ist denn da gemeint? Und ich versuche das ein bisschen damit zu vereinfachen, dass ich sage, eine Organisation der Familie beginnt mal mit der Frage, wie werden bei uns zu Hause Entscheidungen gefällt?
Okay.
Und das frag dich mal selbst ganz einfach. Wie entscheidet ihr zu Hause, wo ihr in die Ferien geht?
Keine Ahnung. Ich kann es dir echt nicht sagen. Also, oder wenn ich zurückdenke als Kind, ich kann es dir nicht sagen. Keine Ahnung. Da gab es einfach die Eltern, oder? Die haben Entscheide getroffen. Und
gut, das ist jetzt wahrscheinlich dann so gewesen bei dir. Die Eltern haben entschieden, wir fahren nach Italien. Ich nehme mal ein Beispiel. Und die Kinder kommen dann einfach mit, weil das passt allen.
Das ist so, ne?
Jetzt gibt es aber auch die Konstellation, dass man sagt, ja, nee, wir haben Kinder und die sollen da mitentscheiden können, beispielsweise. Weil der eine mag lieber Skifahren, der andere mag lieber was weiß ich was. Also müssen wir die irgendwo involvieren und finden, so gemeinsam, okay, wir fahren jetzt diesen Winter hier in die Berge, dafür fahren wir nächsten Sommer ans Meer. Dann sind alle irgendwie so.
Okay.
Dann haben wir schon eine andere Art und Weise der Kommunikation und Entscheidungsfindung.
Ja.
Jetzt ist es ein ganz einfaches Beispiel mit den Ferien. Was geschieht, wenn wir plötzlich über schwierigere Fragen sprechen müssen?
Mhm.
Wenn wir vielleicht über Finanzfragen sprechen müssen, über Themen der Weiterentwicklung sprechen müssen? Und nicht aus dem Blickfeld nur, okay, die Eltern wissen und deshalb machen die Kinder jetzt, einer macht Jus und der nächste macht, der wird Arzt und die Tochter wird Tierärztin, weil sie das schon immer mochte.
Ja. Ja.
Das ist dann eine andere Art und Weise der Organisation. Und erfolgreiche Familien verstehen das besser, dass sie sich in irgendeiner Form organisieren müssen, weil sie verstanden haben, dass diese Organisation hilft, Risiko zu minimieren. Und jetzt sind wir wieder in einem ökonomischen Begriff.
Ja.
Und Risiko minimieren in einer Familie bedeutet, vorbereitet zu sein auf Situationen, die eintreffen können, aber die man eigentlich, über die man eigentlich nicht gerne sprechen möchte.
Ja, ja. Also ganz, nicht lapidar wollte ich sagen, aber ich weiß auch nicht, der Sohn fängt ein Jus-Studium, weil der Vater schon Jus studiert hat und es gefällt ihm überhaupt nicht, er bricht aus und das kann Konflikte auslösen oder also so oder,
genau,
oder noch
oder,
viel schlimmer.
Nein, oder die Tochter bringt einen Freund nach Hause, der ganzen Familie nicht gefällt.
Oh, okay, ja.
und die sich in den Kopf gesetzt hat, mit dem möchte sie jetzt ihr Leben verbringen.
Ja.
Und
ja.
Alle sehen, naja, das ist aber eher schwierig.
Mhm.
Wie spricht man drüber?
Ja.
Oder, da müssen wir gar nicht weit suchen. Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn die Eltern mal uns sagen würden als Kind, wie sie sich's denn überlegt hätten, wenn die dann nicht mehr auf Erden sind.
Ja. Ja.
Wenn die Eltern ein gewisses Alter bekommen und man als Kind hier plötzlich steht und sagt, okay, was sind denn eure Erwartungen an uns?
Ja. Ja.
Oder eben auch Gespräche in die andere Richtung, wo man sagt, ich muss wirklich auch mal der Elterngeneration sagen können, was ich wirklich hier
was
in meinem Leben
willst.
Machen möchte.
Ja, ja, ja.
Gerade wenn es vielleicht schwierige Situationen sind.
Ja. Du hast vorhin erwähnt, Familien, die gut kommunizieren, die organisiert sind, du hast von Governance gehört, die sind erfolgreicher. Aber was heißt denn erfolgreich in einer Familie?
Erfolgreich ist ein sehr subjektiver Begriff. Für Erfolg braucht man kein finanzielles Vermögen. Also nicht jede reiche Familie ist erfolgreich und nicht jede Familie, die es vielleicht ein bisschen schwerer hat, ist nicht erfolgreich. Das muss man sich einmal mal vor Augen führen.
Ja.
Weil Erfolg wird nicht an den finanziellen Mitteln gemessen. Sind manchmal Mittel zum Zweck, können vielleicht ein bisschen Glück erzeugen, aber glauben Sie mir, in der Regel machen Sie genau das Gegenteil.
Mhm.
Ein großes Vermögen ist eine große Belastung. Klingt jetzt für viele, die vielleicht zuhören,
zynisch.
Ja, die Armen, die da so viel Geld haben, die jammern, die sollen mal zum Psychiater gehen
ganz
und dann geht es ihnen wieder gut.
Ja.
Ja, klar, die haben wahnsinnig viele Vorteile im Leben und können sich Sachen leisten, die meisten von uns wahrscheinlich sich nicht mal im Traum vorstellen können, dass es die überhaupt gibt. Aber wir können trotzdem glücklich sein. Und das ist eigentlich so das Messrad. Und wenn wir dann davon sprechen, wie ist man denn erfolgreich, dann ist es wirklich um das, dass man sich mal bewusst wird, was möchte ich eigentlich selbst? Und wirklich vielleicht auch egoistisch mal denkt, okay, was ist wirklich gut für mich? Und erst danach denkt, was ist denn für meine Familie? Und da müssen wir immer noch definieren, wer ist denn Familie und was ist nicht Familie, aber das ist ein anderes Thema. Was ist denn für die Familie gut? Und dann geht es in den nächsten Kreis. Was ist denn für mich, meine Familie und meine Freunde, mein soziales Umfeld auch noch gut. Mhm. Weil da kommen dann plötzlich Fragen, wie soll ich sagen, wenn es um die Arbeit geht, um auch vielleicht das, den sozialen Teil, den auch an Arbeit dann haben kann, was gebe ich auch vielleicht dieser Gesellschaft zurück. Ja. Und in diesem Kreis muss man sich dann mal unterhalten, ob alle irgendwo in der Familie, in der Kernfamilie, die man mal definiert hat, auch irgendwo eine gemeinsame Schnittmenge haben. Mhm. Mhm. Und das ist dann im Grunde genommen der Familienkern, den man in der Regel ja auch weitertragen möchte. Ja. Den dann auch die Kinder mittragen sollen, Traditionen, wie auch immer. Mhm. Und die diese Kinder dann auch den Generationen weitergeben müssen, die wir gar nicht mehr kennen.
Ja.
Ja. Ein befreundeter Mentor aus den USA hat mir gesagt, im Grunde genommen möchten wir ja alle unsterblich werden. Und das Einzige, und das Einzige, wie wir das wirklich schaffen, ist eigentlich durch unsere Kinder. Jetzt möchte ich niemandem zu nahe treten, der keine Kinder hat. Es gibt genügend Wege, diesen Purpose auch ohne Kind, also 20% des Vermögens wird weitergegeben, nicht an die eigenen Kinder, sondern eben an die Gesellschaft, an soziale Zwecke, die dann eben auch diesen Grund haben, ich möchte mein Vermächtnis über meinen Tod erhalten. Sei das meine Werte, sei das mit dem, was ich hier als Dienstleistung bringen kann, etc.
Also einfach etwas, was mir wichtig ist, was ich geschaffen habe, es muss auch nicht materiell sein, dass das weiterlebt.
Ja,
also so das.
Genau.
Ja.
Das, ja.
Was mir da in den Sinn kommt, sind die Rollen in der Familie. Also du sagst, jeder soll wissen, was ihm wichtig ist, was ihn glücklich macht. Und trotzdem, es gibt Rollen oder sind alle Mitglieder in der Familie gleichgestellt oder... Wie muss ich mir das vorstellen oder was erlebst du da?
Also aus der Realität wissen wir ja alle, dass es keine Gleichstellung in der Familie eigentlich gibt. Es gibt eine Seniorität, die Eltern sind in der Regel die sagen, wo es durchgeht.
Ja.
Die Eltern der Eltern sagen dann den Eltern, wo es durchgeht. Also es geht eigentlich so die Stufen rauf in der Regel.
Ja.
Das ist ja auch nicht schlecht. Im Gegenteil. In einem Unternehmen wird man ja wahrscheinlich auch nicht gleich den Auszubildenden zum Chef machen. Da braucht es ein gewisses Skillset. Da muss man ein gewisses Wissen, eine gewisse Erfahrung haben. Die Frage ist dann aber einfach, genau gleich wie beim Unternehmen. Kommt ein Moment, wo ich für die Aufgabe vielleicht entweder nicht mehr gut genug bin oder wo ich eigentlich zu gut bin für die Aufgabe, die ich jetzt mache. Zu gut sind in der Regel die Kinder. Die Kinder kommen irgendwann in ihrem Leben auf ein Wissenslevel, ein Ausbildungslevel, ein Interesselevel, wo sie eine viel aktivere Rolle in der Familie spielen können.
Ja.
Wo sie im Grunde genommen in der Lage sind, eine eigene Familie zu führen, eine eigene Familie zu gründen. Ja. Und dann kommt natürlich irgendwann die Frage, okay, wie kann ich dann in meiner Kernfamilie oder gegenüber meinen Eltern auch Rollen übernehmen, die ich vorher nicht übernommen habe? Also, wann kümmere ich mich um die Eltern?
Ja.
In vielleicht nur ein Teil, vielleicht geht es am Anfang nur um das Finanzielle, dass wir machen das mit den Banken, wir stellen das sicher, dass die Zahlungen gemacht sind. Also das ganz Praktische.
Ja.
Und irgendwann mal kommt es dann vielleicht noch ums Medizinische. Es macht jetzt Sinn, wenn du vielleicht hier noch diesen Untersuch oder wir gehen mal zu dem Arzt und wir gucken, dass hier alles in Ordnung ist. Dann übernehmen wir andere Rollen und übernehmen dann auch mehr Führung. Das Gleiche bedeutet aber auch dann für die Generation, die da ist, dass sie auch verstehen muss, ich muss jetzt eine andere Rolle übernehmen.
Ja.
Und hier kommt es häufig zu Schwierigkeiten. Nachfolgesituationen sind im Grunde genommen immer die Knackpunkte in der Familienbeziehung.
Mhm. Mhm.
Werden diese Nachfolgethemen früh genug angegangen?
Ja.
Werden sie früh genug verstanden? Und dann, vor allem für die, ich sage jetzt mal, ältere Generation, stellt sich auch immer die Frage, was kommt denn danach? Mhm. Welche Rolle ist jetzt für mich angedacht? Ich habe mein Leben lang gewusst, was ich mache, und jetzt muss ich plötzlich eine Rolle übernehmen, für die ich weder vorbereitet bin, noch überhaupt eine Ahnung habe, wie ich die auszufüllen habe.
Aber das kann auch sein, also du warst immer der Vater, hast gearbeitet, dann wirst du pensioniert, deine Kinder sind erwachsen. Was bist du dann? Oder, also ein bisschen überspitzt zu sagen, welche Rolle kann ich dann noch spielen? Also so in dem Sinne.
Also das ist nicht mein Wissen, das habe ich von einem Professor aus der Psychologie übernommen. Ein Übergabeprozess in der Form. Das ist gleich wie wenn man ein Unternehmen verkauft oder aus einer unternehmerischen Rolle austritt, ist im Grunde genommen sehr ähnlich mit einem Prozess des Trauerns. Hm. Wenn ein wichtiger Mensch im Leben verstirbt. Es gibt verschiedene Schritte in diesem Trauerprozess, den man eigentlich durchlaufen muss. Und irgendwo kommt der Punkt, wo man sich mit dem Danach mal befassen muss. Welche Rolle habe ich danach? Mhm. Und man muss für sich selbst einen Plan haben, wie das Leben denn weitergeht. Mhm. Weil sonst hängt man in diesem Trauerprozess dauernd gefangen. Und versucht dann immer noch, ja, ich bleibe dann noch ein bisschen für den Bereich und ich könnte ja noch vielleicht ein bisschen in diesen Bereich mit reinsprechen, weil meine Erfahrung ist ja riesig und ich habe das ganze Leben gemacht. Klar. Und ich weiß ja, wie es geht. Und genau da braucht es erstens mal ein klares Bild der Zukunft. Wie sieht meine Rolle nachher aus? Und da gibt es wunderbare Rollen. Und eben dann auch das Verständnis der nachfolgenden Generation, dass sie das auch verstehen, dass das ein wahnsinnig, wahnsinnig großer Schritt ist. Mhm. Also wenn Unternehmer, ich sag mal Kinder, das sind dann Leute zwischen 30 bis 50 oder vielleicht mhm. so, wenn dann sagen, wieso kann mein Vater oder meine Mutter mit 75 immer noch nicht loslassen, aus dem Unternehmen?
Ja, ja.
Die muss doch das verstehen, die weiß doch, natürlich weiß die das. Mhm. Aber sie weiß nicht wie.
Ja, ja. Aber es scheint mir schon schwierig, diese Rollen. Also ich bin doch immer, gut, meine Eltern leben jetzt nicht mehr, aber solange sie gelebt haben, war ich das Kind und sie waren die Eltern. Fertig. Also auch als ich 40 war, war ich die Tochter und meine Mutter war die Mutter. Wie? Oder ist das so schlimm? Vielleicht ist das die Frage. Das kann man ja nicht ablegen, aber die Beziehung verändert sich. Es ist nicht mehr das fünfjährige Mädchen und die Mutter, sondern zwei erwachsene Frauen.
Also, ich möchte vielleicht ein bisschen anders antworten.
Okay.
Und zwar komme ich von einer anderen Ecke. Unsere Gesellschaft im Westen hat zu wenig, im Englischen nennt man das Elders.
Ah ja.
Das sind so die alten Weisen.
Okay, ich habe gedacht, wir werden alle viel zu alt.
Ja, wir werden alle viel zu alt, wir werden alle älter, aber wir werden nicht mehr gefragt.
Ach so, okay.
Und das ist ja das Grundproblem beim Älterwerden, dass man das Gefühl hat, man wird nicht mehr gebraucht.
Mhm.
Und dieses Gebrauchtwerden gibt einen wahnsinnigen Halt im Leben und einen wahnsinnigen Sinn im Leben.
Klar.
Und der Fakt ist, das ist ja auch irgendwo durch auch verständlich in der schneller werdenden Zeit, kommen einerseits neue Technologien auf den Markt, verändert sich die Gesellschaft wahnsinnig schnell, aber so der Wert, sage ich mal, der Weisheit des Alters, mhm. dem wird zu wenig Rechnung getragen, zumindest im Westen. Das ist anders in Asien, anders,
ja.
Das ist im Nahen Mittleren Osten anders.
Ja.
Dort ist auch die, muss man auch so sagen, die Gesellschaft und Familienstruktur noch sehr anders. Mhm. Aber bei uns ist das eben so, jede Generation weiß wieder für sich selbst, wie es am besten ist. Und mhm. wir machen oft mal Fehler, die schon mal jemand gemacht hat.
Mhm.
Mhm. Und deshalb ist diese Rolle des Weisen verloren gegangen.
Ja. Gut, vor nicht allzu langer Zeit, oder es ist eigentlich immer, es war eine Errungenschaft, die Pensionierung, oder? Dass man aufhören kann zu arbeiten, man hat trotzdem ein Einkommen, das war eine Errungenschaft. Und jetzt wird schon eher fast ein bisschen negativ angeschaut, eben wie du sagst, die Alten müssen gehen, die Eltern, 55-jähriger Mann, finden keine Stelle mehr. Also da hat sich was verändert.
Ja, da hat sich komplett was verändert. Und das ist auch für die Gesellschaft nicht gut. Mhm. Wir sprechen immer von Erfahrung. Wir sprechen immer von ich übertreibe jetzt mal, wir brauchen einen 25-Jährigen, der schon 10 Jahre Erfahrung hat genau. und noch an die Uni gegangen ist. Ja, genau. Das ist ja ein Widerspruch in sich selbst.
Ja.
Auf der anderen Seite muss man auch sehen, die Kritik ist ja häufig so, ja, früher war alles besser. Und die Leute, die ich dann frage, die eben schon ein bisschen in ein gewisses Alter gekommen sind, ja, früher war alles besser. Nein, früher war nicht alles besser. Früher war es einfach früher.
Mhm.
Also das kann man auch statistisch nachweisen, früher war sehr wenig besser. heute ist es einfach sehr anders.
Ja.
Und deshalb ist es wichtig, in diesem Veränderungsprozess eben auch klar zu machen, okay, die Rolle sieht dann plötzlich anders aus. Die Rolle eines Großvaters, einer Großmutter ist für die Familie anders als die eines Vaters. Das ist dann einfach so.
Mhm.
Und da gibt es eben auch im Hinblick auf die Familienweiterführung auch Aufgaben, die dazugehören bei Großeltern, die oft fast verloren gehen. Mhm. Ich habe gestern eine Statistik gehört aus den USA, 53% der Enkelkinder kennen die Namen ihrer 4 Großeltern nicht. Entweder weil sie schon gestorben sind oder weil sie einfach viel zu wenig Kontakt haben.
Das ist viel. Unglaublich, ja.
Das ist erschreckend.
Ja.
Und es ist auch erschreckend, wenn man bedenkt, was eigentlich die Familien möchten, dass sie nämlich eben zumindest mal Werte weitergeben.
Mhm.
Und so wird es schwierig.
Klar. Aber es ist schon etwas von beiden Generationen, wenn wir von der älteren Generation reden und von der jüngeren Generation, da müssen beide dafür arbeiten, oder? Beide müssen was tun, dass das eben klappt, dass eben das Wissen der Älteren noch geschätzt wird und mit reingenommen wird und die Eltern müssen verstehen, dass die Jungen vielleicht mit neuen oder anderen Ideen kommen. Es muss von beiden Seiten kommen.
Ja, unbedingt. Also einseitige Kommunikation oder einseitiges Wollen oder einseitiges Drücken oder wie man das ausnimmt, das bringt gar nichts.
Mhm.
Eine Familie, die nicht kommunizieren möchte, die den Sinn drin nicht sieht, wo sie sich auch vielleicht nicht mehr so nahestehen, dass sie sagen, naja, wie egal. Auch immer, egal.
Ja.
Da ist schade.
Ja.
Aber dann ist es eben so. Dann ist es auch eine Entscheidung. Das darf man nicht vergessen. Keine Entscheidung ist manchmal auch eine Entscheidung. Und wenn man sich eben entscheidet, naja, wir müssen uns nicht mehr so häufig sehen, wir müssen uns heute nicht mehr so häufig sprechen und jeder lebt sein Leben und gut ist, dann ist gut.
Dann ist gut, ja.
Das Einzige ist, kommen wir nachher nicht in 20 Jahren und ich hätte doch lieber eine bessere Beziehung mit dem gehabt und ich hätte lieber mit meinem Vater oder mit meiner Mutter noch ein bisschen mehr Zeit verbracht. Und auch wenn das ist dann... Das ist eine Projektion, die dann nicht mehr geht.
Ja.
Das ist aber auch für die ältere Generation ein ich sage mal, eine Warnung. Ich frage häufig Unternehmer, mit denen ich arbeite, die vielleicht ähnlich alt sind wie ich, so um die 50, wie möchten sie denn ihren 75. Geburtstag verbringen?
Hm.
Und dann kommt ja meistens, ja, im Kreis meiner Familie und Freunde, vielleicht irgendwo an einem schönen Ort und wunderbar. Und dann kommt eigentlich meine erste Frage und ist, was machst du denn, dass du 75 wirst?
Okay.
Okay, kann man beantworten, kann man jetzt, ich will gar nicht zu fest auf irgendwelche Themen eingehen. Die nächste Frage ist, wie stellst du sicher, dass deine Frau noch mit dir ist?
Mhm.
Wie stellst du sicher, deine Kinder kommen? Wie stellst du sicher, dass du Freunde hast? nur, dass du weißt, ich habe keine einzige Frage zum Geld gestellt.
Ja, ja.
Das sind nur die Fragen, das eigene Wohl, das Wohl der Familie und um die Freunde. Wie kriege ich das hin?
Mhm.
Was muss ich jetzt machen, dass ich in 25 Jahren an der Stelle bin? Und ich muss nicht kommen mit 75 und dann mich wundern,
Wenn keiner kommt. Ja. Also sich sehr bewusst sein, was man, das finde ich ein tolles Beispiel, 75, wie soll der Geburtstag aussehen und was muss ich machen, dass es so ist. Das zieht alle mit ein, also die Familie, Freunde. Mhm.
Ja. Also wir wissen ja heute, dass Wohlsein und langes Leben sehr stark mit der sozialen Verankerung zu tun hat. Genau. Und man kann ein Leben auch alleine führen, das geht auch, muss dann vielleicht andere, wie soll ich sagen, Schönheiten rausziehen. Aber das sind zentrale Dinge. Ja. Alleine zu sein im Alter, das ist nicht schön.
Nein. Ja. Was magst du? Ja, eine andere Frage noch. Was magst du denn an deinem Beruf? Weißt du, das tönt konfliktgeladen, das tönt potenziell schwierig, das tönt, dass du da dazwischen eventuell aufgerieben wirst zwischen Parteien. Was ist das Schöne an deinem Job?
Also ich sage dir mal, wieso ich ihn mache. Und es wird ganz sonderbar klingen. Ich habe für mich mal versucht zu klären, was ich eigentlich in meinem Leben möchte. Mhm. Und aufgrund meiner Herkunft, meiner Geschichte, auch meinen Möglichkeiten, ist für mich klar geworden, dass die Familie einen unglaublich wichtigen Stellenwert bei uns in der Gesellschaft hat. Nicht nur für jeden, der sich in so einer Familie befindet, sondern eben auch in der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird durch Familien geschaffen. Ja. Jetzt gibt es sehr viele Familien, die sehr Gutes tun. Für die Gesellschaft, für sich, aber auch für die Gesellschaft. Es wird übersehen, wie viel Gutes auch Unternehmerfamilien tun. Es wird häufig gesehen, was die so an finanziellen Möglichkeiten haben, und dann kommt häufig ein großer Neid raus. Aber es wird selten gesehen, was die alles Gutes tun. Mhm. Und die tun wahnsinnig viel Gutes. Mhm. Und ich habe für mich entschieden, wenn ich auch nur ein paar Familien in dem Rahmen helfen kann, was Gutes zu tun, kann ich mein Learning einfach multiplizieren. Ja. Und das ist mein Antrieb, und deshalb mache ich das mit großem Enthusiasmus und versuche auch den Leuten klarzumachen, dass es Leute wie mich gibt, die sich eben nicht nur um ihre Finanzen kümmern, nicht nur um das finanzielle Kapital, sondern eben das Kapital, was sie eben sonst noch haben. Sei das das Human Capital in der Familie, sei das Spiritual Capital, das Intellectual Capital, all diese anderen Kapitalien, die einen unglaublichen Wert für sie und ihre umliegende Gesellschaft haben, der aber viel zu selten wirklich in den Vordergrund gestellt wird. Mhm. Das ist mein Antrieb.
Wunderbar. Hast du denn vielleicht so langsam zum Schluss des Gesprächs Tipps? Bücher, was kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, die gehen jetzt sicher im Kopf durch ihre Familien durch, was da gut läuft, nicht so gut läuft. Was kannst du ihnen raten aus deiner Erfahrung heraus?
Also wenn ich jetzt nicht sage, kauft mein Buch, dann wäre es ja sonderbar. Nein, ich habe auch ein Buch geschrieben, ja, geht auch um meine Reise, ist keine Autobiografie, aber es zeigt auch auf, über das, was wir hier gesprochen haben. Aber der erste Schritt ist, jemanden zu finden, mit dem sie mal sprechen können. Ob das auf individuell...
Jemanden meinst du?
Die erste Frage ist, ja, das ist eine gute Frage, jemanden, weil die meisten gehen den Schritt an und sagen, okay, wir müssen mal mit dem Anwalt sprechen. Weil wir brauchen ja irgendwo mal Dokumente, wo wir anfangen, dass alles geregelt ist. Und das ist wahnsinnig wichtig, aber das ist sehr, das ist sehr theoretisch am Ende des Tages. Die meisten Menschen möchten nicht mit einem Psychologen sprechen, weil wir haben ja kein Problem und ist ja alles gut, oder? Wir fühlen uns ja wohl. Mit einem Priester sprechen wir heute fast nicht mehr. Und dann wird es schwierig, Leute zu finden, die mal offen jemandem die Meinung sagen. Wir sprechen nicht mit dem Partner über das, vielleicht schon, aber das Problem ist, wenn sie mit dem Partner anfangen, über ein Problem zu sprechen, das wissen sie, dann sprechen sie mit dem Partner nur noch über das Problem. Und das möchte man vielleicht
auch
nicht.
Ja, und der ist ja auch investiert in dem Ganzen.
Genau, richtig. Und plötzlich haben wir eine Diskussion und ich möchte eigentlich nur mal reden. Mhm. Also das ist eine grundsätzliche Problematik, die die meisten Menschen haben. Mit wem können wir überhaupt sprechen?
Ja.
Sie müssen aber jemanden haben. Und wenn es nur ein Bekannter ist, ein Freund ist, vielleicht jemand, der eine ähnliche Erfahrung hat, eine ähnliche Situation hat. Sie würden sich wundern, oder du wirst dich wundern, wie viele Leute sich öffnen, wenn man selbst offen ist.
Mhm.
Meine Kinder haben mich gefragt, wieso reden die Leute mit mir über ihre Probleme? Und meine Antwort war, ich weiß es nicht.
Mhm.
Ich rede aber nicht in dem Ton, dass ich ihm erklären möchte, ich weiß, wie es geht und ich habe eine Lösung für dich, sondern ich höre einfach mal zu.
Mhm. Mhm.
Und oft, und das ist das Schöne beim Denken, Denken ist ja schwierig, oft muss man sich selbst hören, um mal auch die eigenen Gedanken gespiegelt zu bekommen.
Mhm.
Was heißt das überhaupt, was ich hier sage? Und was meine ich eigentlich, wenn ich das sage? Und da gibt es vielleicht auch einen oder anderen guten Mediator, der da mitmachen kann. Also es gibt Leute, die wirklich auch eine gewisse Ausbildung in dem Bereich haben, die da helfen. Ja, aber viele, die einen unternehmerischen Background haben wie ich, gibt es leider nicht. Also der Bereich wird, da müssen wir Glück haben.
Aber jemanden finden, wo man einfach mal sagen kann, ich habe das und das Problem oder ich werde langsam älter, meine Kinder sind erwachsen, haben ihre Familien. Also einfach mal seine Gedanken völlig ohne Vorurteile sagen können. Also das ist der Anfang.
Ja, das mit den völlig ohne Vorurteile, das ist wichtig. Ja, aber das ist der Anfang. Es ist auch wichtig, vielleicht mal den Mut zu haben, zu sagen, ich muss mal über das Thema sprechen.
Mhm.
Es beschäftigt mich, auch in der eigenen Familie, wenn man dann eben niemanden hat, dass man sagt, das ist ein Thema, das mich beschäftigt. Ich sage immer, in der Familie ist es immer eine Frage, ist es ein Ich-Problem oder ist es ein Wir-Problem?
Ja.
Häufige Themen sind ein Ich-Problem.
Mhm.
Das ist in der Familie schwierig zu kommunizieren.
Ja.
Aber es gibt auch Wir-Probleme. Ein Thema wie jetzt von den Kindern ausgesprochen, wenn es um die Beziehung und eben um die Rollenfindung mit den Eltern geht, das ist ein Wir-Problem.
Ja.
Das können wir als Kinder alle zusammen ansprechen.
Ja. Aber mit dem Ich mal anfangen.
Aber mit dem Ich mal anfangen, genau.
Mhm. Und nachher der nächste Schritt? Oder kommt der automatisch, wenn man sich selber so ein bisschen bewusst ist, was man will oder nicht will?
Wenn man selber mal weiß, was man will und nicht will, also nicht wollen, ist auch schon mal wahnsinnig wichtig,
richtig,
dann wäre es nicht schlecht, mal zusammen zu sprechen, was wollen wir eigentlich?
Mhm.
Wie gehen wir miteinander um?
Mhm.
Was wollen wir eigentlich?
Mhm.
Und da, und das sage ich jetzt ganz bewusst, da empfehle ich unbedingt einen Moderator.
Ah ja.
Wenn man sich in der Familie gewisse Kommunikationsform nicht gewohnt ist.
Mhm.
Ja, jetzt sitzen wir mal zusammen und sprechen über alles, was uns stört.
Ja, ui. Schwierig, oder?
Genau. Und wenn du das jetzt ohne Moderator machst, dann kann das sehr schnell entgleisen.
Ja, ja. Aber das tönt dann immer so nach Problem, oder? Oh, wir haben ein Problem, wenn wir einen Externen brauchen, der unser Gespräch moderiert, das tönt nach Problem.
Ja, wir haben ja auch ein Problem. Wir können nicht kommunizieren.
Okay,
ja, das muss man sich ja bewusst sein. Aber für das gibt es ja Ausbildung.
Mhm.
Also für das gibt es ja auch Berater.
Ja.
Also ich muss ja so sagen, das kennt man ja aus dem Unternehmen auch, wenn ein Bereich oder irgendetwas nicht gut geht, dann holt man sich einen entsprechenden Berater, der uns da unterstützt.
Mhm.
Ich habe ja nicht Angst, dem zu sagen, ich habe ein Problem.
Ja. Manchmal denke ich auch, man darf auch einfach mal was sagen, oder nicht? Also weißt du, ich habe jetzt vielleicht noch nie, ich glaube nicht, dass ich meiner Mutter selig je gesagt habe, dass ich sie gern habe. Ich mag mich nicht erinnern. Das heißt nicht, dass ich sie nicht gern habe, aber das wirklich auszusprechen, das haben wir nicht gemacht. Und deshalb vielleicht trotzdem einfach mal machen, sehr wahrscheinlich wäre die Reaktion total schön gewesen, oder? Manchmal muss man halt einfach mal was machen und häufig ist man dann erstaunt, was die Reaktion ist. Ja, positiv.
Genau, also wir sind dann wieder beim Thema machen und genau. Wenn man es dann bereut, dann hat man es wenigstens gemacht.
Ja, genau.
Wenn man es nicht gemacht hat und immer mit dem Gedanken leben muss, ja. Was wäre denn gewesen?
Ja, ja.
Ob das dann besser ist, weiß ich nicht.
Das weiß ich auch nicht. Nein, bestimmt nicht. Also, vielen Dank für das tolle Gespräch. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt.
Ja, ich danke dir. Hat wahnsinnig Spaß gemacht.
Und wir werden selbstverständlich dein Buch verlinken. Vielleicht kannst du uns das nachher noch was sagen oder eine Webseite, was weiß ich, oder ein anderer Podcast, der spannend sein könnte zu dem Thema, werden wir gerne in den Shownotes dann verlinken. Und vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Mehr über unseren Podcast findet ihr auf focusfuture.ch.